Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Heute wird in Österreich gewählt und die rechtspopulistische Partei FPÖ könnte aktuellen Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden. Und auch bei uns in Deutschland war nach der Bundestagswahl klar, zum ersten Mal zieht mit der AfD auch hier eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag, deren Mitglieder teilweise zumindest rechtsradikal sind. Beide Parteien haben vor allem die sogenannte Flüchtlingskrise genutzt, um Politik zu machen. Die Angst vor Fremden und Migration ist in Deutschland genau wie in Österreich das Thema gewesen der Rechtspopulisten. In beiden Ländern wird auch schon länger öffentlich darüber diskutiert, wie es sein kann, dass Rechtspopulisten wieder Erfolg haben und warum die Leute, die AfD oder FPÖ wählen, das tun. Vor allem in den Medien, aber auch Kunst, Musik oder Spieleentwickler beschäftigen sich mit dem Themenbereich oder wollen sich mit dem, was sie machen, eindeutig gegen Fremdenfeindlichkeit positionieren. Ein aktuelles Beispiel dafür hat Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt mitgebracht. Jana, was ist das für ein Spiel, das du heute dabei hast?
Unser Spiel diese Woche heißt The Inner World, der letzte Windmönch. Mhm. Also so ein klassisches 2D Point-and-Click-Adventure und der zweite Teil zu The Inner World aus dem Jahr 2013.
Okay, das klingt jetzt erstmal relativ harmlos und nicht unbedingt nach Fremdenhass. Beschreib mal die Welt, worum geht's in dem Spiel?
Also die Welt heißt Asposien und die ist eigentlich eine sehr bunte, friedliche Fantasy-Welt mit lauter schönen Details.
Asposien liegt inmitten des unendlichen Erdreiches. Ein großes, rundes Loch, bewohnt von den gestreiften Asposern, beatmet vor nur 4 Windbrunnen. Seit jeher wurden diese Quellen von den Windmönchen bewacht. Sie waren eins mit dem Wind. Und manchmal auch mit dem Glücksspiel oder dem Wurzelbier.
Ach, das klingt ja alles recht verträumt nahezu nach einer schönen Welt. Und wen spielst du in Asposien?
Also im Spiel steuere ich alte Bekannte aus dem ersten Teil. Mhm. Das musst du übrigens nicht spielen, um die Welt zu verstehen. Der letzte Windmönch bringt dich eigentlich gleich zu Anfang auf den neuesten Stand, wer deine Spielfiguren da sind. Und das ist zum einen der super naive, schüchterne Robert. Der auch übrigens der König der sogenannten Flötennasen ist. Das aber gar nicht sein will. Und dazu seine Freundin Laura, die ist das genaue Gegenteil von Robert. Zynisch, laut, macht ihren Sachen kaputt. Und mit an Bord hat sie die Taube Huck.
Okay, macht das denn Unterschied, wen ich jetzt spiele?
Also die drei haben in dem Point-and-Click-Adventure unterschiedliche Fähigkeiten. Laura ist stark, Robert kann auf seiner Nase Flöte spielen und dadurch Dinge bewegen und die Taube Huck kann, naja, fliegen und kommt an bestimmte Stellen besser heran.
Okay, also für mich klingt das irgendwie alles total spannend, auch super schön, irgendwie schöne Welt, die mir da aufgezeichnet wird. Wo sind da jetzt die fremdenfeindlichen Elemente?
Also, du hast ja gehört, in diesem Asposien, da gibt es diese wurstförmigen, gestreiften Asposer. Mhm. Die haben spitze Nasen. Und dann gibt es die Flötennasen, so einer ist im Robot. Und die sehen ganz genauso aus wie die Spitznasen, aber statt spitzer Nase haben die eine Flöte. So.
Aha.
Und genau da kommt jetzt die Fremdenfeindlichkeit ins Spiel und auch die Angst vor dem anderen. Mhm. Denn in Asposien hat ein gewisser Emil das Sagen. Und der behauptet, dass die Flötennasen einen der obersten Windmönche, die Spitznase Conroy, um die Ecke gebracht haben.
Mhm.
Und angeblich wollen die damit die Macht an sich reißen.
Sie haben unseren Abt Conroy ermordet! Feige ermordet! Er hat die Basilen besänftigt, die Sie auf uns losgelassen haben.
Mein Name ist Serophius Cedur Cantate. Meine ewige Aufgabe ist es, das Windlied zu spielen und das Leben in Asposien zu erhalten.
Was hat die Flötennase gesagt?
Lauter!
Nein, bitte! Ihr werdet alle ersticken, wenn wir unser Lied nicht spielen können.
Also, Verschwörungstheorien, ein wilder Mob, der eine Gruppe Menschen verfolgt und beschuldigt, dass sie heimlich die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ich glaube, da hat auch eben irgendwer Heil Conroy geschrien oder so.
Ja.
Ne? Also diese Asposia, die tragen nicht zufällig auch irgendwie rote Armbinden mit Hakenkreuzen drauf oder sowas?
Ja, also zufällig tragen diese Asposer rote Armbinden mit umgedrehten Brezeln.
Brezeln?
Ja. Und dazu hängen eben auch überall Schilder mit durchgestrichenen Flötennasen und ich begegne sogar einer Gruppe, die wie die SS damals so Knickerbockerhosen und hohe Stiefel tragen und mich nach dem Aussehen meiner Nase fragen. Also du merkst halt schon, worauf das hinausläuft. Ja. Es geht wirklich um Faschismus, Fanatismus, Verschwörungstheorien, die sind hier Teil dieser Fantasy-Welt.
Was unterscheidet eigentlich Flötennasen von Asposern? Eine Antwort darauf gibt das Spiel The Inner World, der letzte Windmönch, das uns Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt vorstellt. Heute in der bunten Fantasy-Welt Asposien leben beide und es unterscheidet sie eigentlich nichts. Naja, bis auf die Flötennasen der Flötennasen. Und deshalb werden sie vom Diktator Emil und seinen Schergen verfolgt.
Halt! Sind Sie eine Instrumentennase? Geben Sie sich zu erkennen.
Nein, er ist ganz normal. Ich bin die Flötennase, die ihr sucht.
Verhaften. Haben Sie sonst irgendwelche Informationen über Instrumentennasen, die sich in dieser Stadt befinden?
Nein.
Jana, du hast eben schon gesagt, dass sich das Spiel viele Anleihen aus der Zeit der Machtübergreifung der Nazis so geholt hat. Nur, dass es statt Hakenkreuzen Brezelarmbinden gibt. Wie düster ist das Spiel denn trotzdem? Also es klingt ja so ein bisschen lustig auch, aber die Thematik ist ja eine ernste, ne?
Auf jeden Fall. Aber ich finde, The Inner World kriegt tatsächlich diese Mischung aus ernster Thematik und Humor ziemlich gut gewuppt. Mhm. Und das gelingt diesem Point-and-Click-Adventure vor allem durch die Hauptfigur Robert. Der ist zwar direkt durch diese Flötennasenverfolgung in dem Land Asposien betroffen, weil er eben selbst eine Flötennase ist, aber zum Glück kann der sich einfach, schwupps, so einen Nasenschoner überziehen und fällt dann eben gar nicht mehr auf. Mhm. Und dadurch kann er eben so durch naive Fragen mit den Brezelanhängern plaudern und nebenbei ihre Motive hinterfragen.
Hier hängen eine Menge Plakate gegen Flötennasen?
Ja, das war die Bruderschaft der Conroyalisten. Die letzte Bastion gegen die Flötennasen. Zu der ich selbstverständlich gehöre. Und ich habe den Anstecker, um es zu beweisen.
Seit wann hat Conroy denn Fans? Früher haben ihn alle gehasst. Er konnte machen, was er wollte. Die Leute haben nicht auf ihn gehört.
Stimmt genau. Einer der verkanntesten Staatsmänner unserer Zeit.
Ja, und die Entwickler haben sich da zwar bei der faschistischen Symbolik bedient, bleiben aber doch immer noch in ihrer Fantasy-Welt. Ne? Mhm. Und da man die Fremdenfeindlichkeit eben über Robert begreift. Und nur mit dem Geschichtswissen erkennt man dann eben nochmal diese zweite faschistische Ebene und dann wird es eben auch ein bisschen düsterer. Mhm.
Du hast eben schon gesagt, es gab zu dem Spiel einen ersten Teil. Du hast auch gesagt, den ersten Teil braucht man nicht unbedingt gespielt zu haben, um den zweiten zu verstehen. Aber ging denn auch schon der erste Teil thematisch auf Faschismus ein?
Nee, gar nicht. Und ich habe mich auch gefragt, warum jetzt der zweite Teil von The Inner World in diese Richtung geht. Deswegen habe ich mal darüber mit Sebastian Mittag vom Entwicklerstudio Fispin mich darüber unterhalten. Und er hat mir gesagt, dass das Team ganz klar mit der Verfolgung der Flötennasen erstmal so ein spannendes Element schaffen wollte für den zweiten Teil. Und dann aber auch ein eigenes Anliegen zum Ausdruck bringen wollte.
Nee, es ist schon ein klares Statement gegen Ausgrenzung, gegen Vereinfachung von Thematiken und dem Versuch, bewusst zu machen, was Angst aus uns macht und was Angst vor dem Fremden mit uns macht als Menschen.
Nur, dass die Entwickler Fispin das anfangs eben eher als Hexenverfolgung dargestellt haben, hat mir Sebastian erzählt.
Ah.
Aber aufgrund aktueller Ereignisse hat sich das Spiel dann eben doch immer mehr in diese Richtung gewandelt.
Mhm.
Also Sebastian hat mir noch ein Beispiel gegeben. Also die hatten zum Beispiel am Anfang diese roten Armbinden von den Conroyalisten, also diesen Asposa-Nazis. Und die waren auch nur rot, weil die Mönchskutte von Conroy rot war. Und wenn man das eben als Fahnen hinhängt, dann ist man als Designer ziemlich schnell bei dieser Nazi-Ästhetik.
Ah, verstehe, okay. Dann ist quasi so aus diesem Fantasy-Spiel im Prinzip mehr oder weniger aus Versehen ein politisches Spiel geworden.
Ja, im Prinzip schon. Also das Team hat es auf diese Ästhetik jedenfalls nicht von Anfang an angelegt.
Mhm.
Wichtig war dem Team aber eben auch, dass es nicht nach holzamer Ideologie aussieht, sondern eben überzeugend sich in diese Fantasy-Welt einfügt.
Mhm.
Und warum das so ist, hat mir Sebastian Mittag dann auch erzählt.
Und ich glaube, dem politischen Spiel haftet halt so an, dass auf jeden Fall eine ganz klare Ideologie dahinter steckt. Und ich finde aber, dass wir mehr eine Gesellschaft spiegeln, als dass wir versuchen, irgendjemandem eine Ideologie einzutrichtern. Ich fände es halt schade, wenn Leute das nicht spielen, weil sie denken, ah, okay, so ein Spiel, das mich erziehen will. Und das macht es, finde ich, nicht. Versucht nicht, die Leute zu erziehen, sondern nur zu zeigen, was passiert, wenn Menschen vor etwas Angst haben und keine Gesetze mehr gelten.
Ja, und Spieler fühlen sich eben tatsächlich sehr, sehr schnell manipuliert und belehrt, gerade eben, wenn es nach Geschichte und gesellschaftlichen Themen aussieht.
Mhm.
Und das ist natürlich sehr heikel, wenn man mal was anderes als diese platten Ego-Shooter-Nazis darstellen will.
Wie hast du dich jetzt mit dem Spiel gefühlt? So ganz frei von Manipulation?
Also ich habe mich nicht manipuliert gefühlt.
Okay.
Weil ich mochte halt diesen Fingerzeig auf die heutige Zeit eigentlich sehr. Das fühlt, weil sie es auch immer noch gut in diese Welt Asposien eben einfügt. Und gerade wenn man eben den ersten Teil kennt. Ansonsten fand ich Roberts und Lauras Reise sehr unterhaltsam. Und ich hätte mir am liebsten noch viel, viel mehr davon gehabt. Auch von dieser fantastischen Welt und seinen skurrilen Bewohnern.
Mhm.
Also von mir Empfehlungsdaumen hoch. Eben auch, weil mir eben gefällt, dass diese Entwickler das gewagt haben, diesen gesellschaftlichen Kommentar zu machen.
Mhm. Aber oder kein Aber?
Doch, es gibt ein Aber. Und zwar das Hilfesystem. Also die meisten Adventure, gerade die modernen, die haben ja so ein Hilfesystem, wenn du nicht weiterkommst. Und hier wird dir die Lösung wirklich Schritt für Schritt, du klickst dann immer auf so ein Fragezeichen, wird dir Schritt für Schritt die aktuelle Lösung vorgegeben. Und wenn du halt denkvoll bist, dann gibst du dir die, also ne, verrätst du dir das halt sofort. Und da würde ich mir eher wünschen, dass du dir das verdienen musst, mit vielleicht kleinen Objekten in der Szene suchen und dir die Lösung zu erkaufen.
Verstehe. Der zweite Teil zum Point-and-Click-Adventure The Inner World ist gelungen, witzig, verrückt und will der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, ohne dabei allzu sehr die Politikkeule zu schwingen. Das sagt Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt. The Inner World, der letzte Windmönch, erscheint nächste Woche als Box im Handel und ganz digital auf Steam für die Xbox, die PlayStation und bald auch für iOS.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.